Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 19. Oktober auf Rabe. Heute machen wir uns auf eine Reise vom Dschungel in den Dschungel. Das als Dschungel bekannte Flüchtlingslager in Calais steht vor der Räumung. Wir sprechen darüber, wie sich die Menschen unter prekärsten Bedingungen auf den Polizeieinsatz vorbereiten. Die Angst vor dem Islam verstehen und verhindern, darüber diskutieren Experten und Expertinnen aus aller Welt an einer Konferenz in Fribourg. Wir sprechen mit einem dieser Experten. Und im Dschungel, im Amazonasgebiet von Peru, leben immer noch Menschen, die keinen oder nur wenig Kontakt mit der sogenannten Zivilisation haben. Jetzt bedrohen Rohstoffkonzerne ihr Schutzgebiet. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament, die eidgenössische Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren» abzulehnen. An seiner heutigen Sitzung hat er die entsprechende Botschaft ans Parlament verabschiedet. Der Bundesrat argumentiert, dass die Abschaffung der Gebühren dazu führen würde, dass die SRG und die privaten Veranstalter ihren Auftrag nicht mehr erfüllen können. Auch Radio Rabe würde mit der Annahme der No-Bilag-Initiative höchstwahrscheinlich nicht weiter überleben. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats will keine allgemeine Dienstpflicht für Frauen. Dies berichtet die Zeitung Der Bund. Die Kommission hat gestern Dienstag entschieden, sich in den nächsten Sitzungen auf mögliche Modelle zu konzentrieren, in denen weiterhin nur Schweizer Männer dienstpflichtig wären. Das heutige System soll nach Vorbild des norwegischen Modells weiterentwickelt werden. Die Grundidee dabei sei, dass die Dienstpflicht vor allem den Einsatzorganisationen zugutekommen soll. Dass sich junge Menschen sinnvoll engagieren, könnte höchstens eine erwünschte Begleiterscheinung sein. In Deutschland hat es seit Beginn des Jahres fast 800 Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte gegeben. Dies geht aus einem Bericht des Bundeskriminalamtes hervor. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime ist in den letzten 3 Jahren stark angestiegen. 2013 waren es 69 Delikte gegen Einrichtungen für Geflüchtete. In diesem Jahr muss mit dem 15-fachen gerechnet werden. Auch versuchte Mordanschläge durch Rechtsextreme nahmen zu. Bis Anfang Oktober habe die Polizei bundesweit 11 versuchte Tötungsdelikte von rechtsextremen Tätern registriert. Europa will sich noch mehr von Geflüchteten abschotten. Für den EU-Gipfel morgen Donnerstag und Freitag seien entsprechende Punkte traktandiert. Dies berichtet heute die deutsche Zeitung Taz. Die EU peile die komplette Schließung der Mittelmeerroute aus Afrika an. Auch sollen die Mitgliedstaaten der EU dazu aufgefordert werden, ihre Verfahren für effektive Rückführungen auszubauen. Zugleich will die EU den umstrittenen Flüchtlingspakt mit der Türkei besiegeln. Der Entwurf fordert weitere Anstrengungen zur Rückführung von Personen von den griechischen Inseln in die Türkei. Dies bedeutet, dass noch mehr Abschiebungen stattfinden werden, unter anderem auch von syrischen Geflüchteten. Und zum Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt und meist trocken bei maximal 11 Grad. Morgen Donnerstag ist es tagsüber teils bewölkt, teils sonnig, das Thermometer steigt auf 11 Grad. Am Freitag wird es wieder kälter, wir erwarten herbstlich bewölktes Wetter bei 8 Grad, die Schneefallgrenze fällt auf 1000 Meter über Meer. Am Samstag früh verdecken Wolken die Sonne, tagsüber wird es dann jedoch zunehmend sonnig bei 10 Grad.
Rabe Info.
Seit bald 15 Jahren existiert der sogenannte Dschungel in Calais. Über 10'000 Menschen leben mittlerweile in diesem inoffiziellen Lager an der französischen Atlantikküste. Sie sind auf der Flucht und möchten rüber auf Britannien. Oft haben sie Verwandte, die dort wohnen. Doch das europäische Grenzregime verhindert ihnen die Ausreise von Frankreich nach England. Die Lebensbedingungen im Dschungel sind äußerst prekär, die hygienischen Standards miserabel. Nun kündigte die französische Regierung an, bis Ende Oktober den Dschungel endgültig zu räumen. Das genaue Datum wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Nachdem zunächst der vergangene Montag als möglicher Termin gegolten hatte, ist nun vom kommenden Montag die Rede. Die Niederländerin Rachma Hulsmann ist mit ihrer interkulturellen Organisation Kulturelle Stichting Salam schon seit Jahren aktiv im Dschungel. Zuletzt war sie vergangenes Wochenende vor Ort. Katrin Hiss hat mit ihr über die bevorstehende Räumung des geflüchteten Camps gesprochen.
Rachma Hulsmann hat vor über 15 Jahren den Verein Kulturelle Stichting Salam gegründet. Die Holländerin und ihre Mitarbeitenden unterstützen Geflüchtete mit kostenlosen Mahlzeiten und Empowering-Projekten. Erst nur in den Niederlanden, nun auch im Dschungel von Calais. Erst vorgestern ist sie zurückgekehrt von ihrem letzten Einsatz und erzählt, welche Bedingungen im Geflüchtetencamp zurzeit herrschen.
In the jungle is almost 10,000 people. From the 10,000 people it's 994 children.
Im Dschungel gibt es zurzeit etwa 10.000 Menschen, 994 davon sind unbegleitete Minderjährige. Ein Teil des Geländes ist für Familien, andere wohnen in Zelten. Die verschiedenen Communities, Afghaninnen, Irakis etc., leben jeweils zusammen.
Nun steht die polizeiliche Räumung des Dschungels bevor. Die BewohnerInnen sollen auf Unterkünfte in ganz Frankreich verteilt werden. Einige sind bereits freiwillig abgereist, minderjährige Alleinreisende wurden sogar nach Großbritannien gebracht, berichtet Rachma Hulsmann.
We hear 4 or 5 other places that they want to bring the people.
Es soll 4 bis 5 andere Orte geben, an welche die Geflüchteten hingebracht werden. Am Montag sind bereits die ersten dorthin abgereist. Letzte Woche wurden 6 Kinder nach Großbritannien gebracht. Rund 300 andere unbegleitete Minderjährige sollen in nächster Zeit auch dorthin reisen dürfen. Ganz im Gegenteil zu den Erwachsenen.
Die meisten Geflüchteten wollen jedoch nicht irgendwohin umziehen. Sie hoffen von Calais aus auf Fähren über den Ärmelkanal oder durch den Eurotunnel nach Großbritannien zu gelangen. Manche von ihnen suchen deswegen in der Region Unterschlupf.
There's also some movement last few weeks. People want to go to Dunkirk to go inside there. So last week they closed Dunkirk as well. There cannot be more people inside now.
In letzter Zeit versuchten einige Refugees, ins andere illegalisierte Camp in Dunkirk umzuziehen. Daraufhin wurde dieses für Neuankömmlinge geschlossen. Die meisten Geflüchteten hoffen immer noch, dass sie irgendwie nach Großbritannien kommen, weswegen sie nahe an der Grenze bleiben wollen und nicht irgendwohin ins französische Landesinnere verlegt werden.
Also near the places who go to the UK, so you see some movements in this, but they don't want to stay in France.
Einige Geflüchtete tauchen unter oder ziehen in andere illegalisierte Camps um. Es gibt jedoch auch Menschen, welche ganz aufgeben. Alles sei schließlich besser als die Zustände an den europäischen Grenzen.
Some people we heard maybe 10 or 15 Afghani people for example, they want to go back to Afghanistan.
10 bis 15 Menschen aus Afghanistan wollen zurück in ihr Heimatland. Sie sind müde von den Zuständen im Dschungel und sehen keine Perspektive.
So they see that there is nothing will be changed, so they go back. But what we hear for example the Iraqi people they say.
Auch einige Menschen aus dem Irak sagen, sie wollen lieber zurück und im Irak sterben, als weiterhin in Europa bleiben.
In the jungle it's not safe. It's not it's not the place where you want to live.
Die französische Regierung hat angekündigt, dass sie noch diesen Monat das als Jungle bekannte Refugee Camp in Calais polizeilich räumen wird. Nicht alle Geflüchteten werden das einfach so hinnehmen, sagt Rachma Hulsmann, welche bis am Montag noch vor Ort war. Sie berichtet, dass einige Pläne haben, sich zur Wehr zu setzen.
You have some refugees who want to fight. You have it also, but yeah, we see it from the last times. It will be very.
Es gibt auch einige Refugees, welche sich verteidigen wollen. Aus anderen Räumungen wissen wir jedoch, dass die Polizei nicht zimperlich handeln wird. Bereits jetzt benutzt sie abends Gummischrot, damit die Geflüchteten nachts das Camp nicht verlassen.
Inside the camp, that they cannot go out. So every evening it's a fight to the police.
Rund 10.000 Menschen leben zurzeit im Dschungel in Galle. Sie alle flüchteten vor Krieg, Armut oder Unterdrückung. Es liege an uns als BürgerInnen in Europa, Druck auf unsere Regierungen auszuüben, damit die Refugees den Schutz bekommen, welchen sie benötigen, sagt Rachma Hulsmann.
We have to in every country we have to go to our government and say for and especially to keep these children safe.
Wir müssen in unseren Ländern an unsere Regierungen appellieren. Die fast 1.000 unbegleiteten Minderjährigen müssen erste Priorität haben. Diese Kinder müssen in Sicherheit gebracht werden. Wir müssen protestieren und uns an die Medien wenden. Und wir müssen uns um die Geflüchteten kümmern und ihnen einen sicheren Lebensort bieten.
We have to make the news. And we have to take care of the refugees. They go out of the war and we have to give them a safe place.
Sagt Rachma Hulsmann von der Kulturellen Stiftung Salam. Mehr über diese Organisation erfahren Sie unter rabe.ch/info.
Rabe Info.
Was ist denn diese Islamophobie eigentlich? Die Angst vor dem Islam, Feindseligkeit gegenüber muslimischen Menschen, Diskriminierung oder Gewalt. Ist Islamophobie wirklich ein so junges Phänomen oder ist es einfach ein moderner Orientalismus? Solche Fragen diskutieren zahlreiche Experten und Expertinnen aus aller Welt morgen Donnerstag und Freitag an der zweiten internationalen Konferenz über Islamophobie an der Universität Fribourg. Unter den geladenen Experten ist auch der Sozialethikprofessor Hans-Jörg Schmid. Er ist Direktor des Zentrums für Islam und Gesellschaft an der Universität Fribourg, das im Juni offiziell eröffnet wurde. Hans-Jörg Schmid wird im Rahmen eines Podiums über Strategien gegen Islamophobie sprechen. Wilmar Rall fragte ihn, was er selber unter dem Begriff Islamophobie verstehe.
Es werden oft unterschiedliche Phänomene darunter gefasst. Die Abwertung von Islam oder Muslimen über die Diskriminierung bis hin natürlich zu gewalttätigen Akten. Es ist dann auch die Frage, ob es immer sinnvoll ist, das Ganze unter einem Globalkonzept Islamophobie zu fassen oder ob man nicht stärker wirklich auf die einzelnen Phänomene schauen muss. Eine Diskriminierung oder eine Gewalttat oder eine Abwertung haben unterschiedliche Ursachen und brauchen auch andere Gegenstrategien.
Also Islamophobie, sagen Sie, dort geht es im weitesten Sinne um den Islam. Die Ängste oder die Abwertung, die Feindseligkeit gegenüber MuslimInnen können aber ganz andere Gründe haben als die Angst vor dem Islam.
Natürlich, es ist oft so, dass der Islam etwas ist, was in unsere Welt eintritt, für viele Leute weniger über die Begegnung mit Muslimen, sondern es sind Bilder aus den Medien, der sogenannte Islamische Staat, Kriege, Attentate. Also es hat sehr viel auch mit Gewalt zu tun. Das ist natürlich auch was, was Ängste hervorruft, obwohl die Realität hier gar nicht so zu greifen ist. Und es ist gar nicht so leicht, also die genauen Ursachen zu bestimmen. Das hat natürlich nicht nur mit Religion zu tun. Das können Ängste sein, eine allgemeine Verunsicherung, wirtschaftliche Ängste, Identitätsängste, dass eben auch Menschen aus anderen Kulturen mit anderen Religionen hier sind, die dann auch für bestimmte Probleme verantwortlich gemacht werden.
Es gibt ja dieses stereotype Bild des Muslim als Terroristen. Es gibt das andere stereotype Bild der verschleierten, unterdrückten Muslima. Wenn man die öffentliche Debatte betrachtet, hat man manchmal das Gefühl, dass eben solche Identitätsfragen wie Burkas die Leute sehr viel stärker beschäftigen als Sicherheitsfragen rund um Terrorismus.
Ja, neben dem Thema Gewalt ist das Thema Geschlechter ein zentrales. Wie Sie sagen, ist dieses Bild einer unterdrückten muslimischen Frau ein zentrales Element auch eines Komplexes von Angst, aber auch von Projektion, da viele von denen, die darüber sprechen, sich nicht die Mühe machen, erstmal differenzierter auch die Wirklichkeit wahrzunehmen. Denn es ist auch in der Schweiz weiterhin so, dass Frauen zum Beispiel für die gleiche Arbeitsleistung oftmals bis zu 30% weniger verdienen, dass Frauen in Führungspositionen weniger vertreten sind. Das heißt, eine unkritische Haltung kommt zum Tragen im Blick auf das eigene und alles Negative wird sozusagen auf etwas Fremdes projiziert. Was so aber nicht zutrifft, da wenn man schaut, sowohl in verschiedenen muslimischen Ländern als auch hier, es genauso auch Aufbrüche gibt von jungen Frauen, die sogar sagen, ich möchte das Kopftuch tragen, nicht weil es mir jemand vorschreibt, mein Mann oder meine Eltern oder meine Kultur, sondern weil das Ausdruck auch meiner persönlichen Identität ist.
Was ist mit den MuslimInnen in der Schweiz? Die muslimischen Gemeinschaften, Vereine haben sich lange zurückgehalten und äußern sich eher selten öffentlich zur Debatte. Ist das Ihrer Meinung nach die richtige Strategie?
Nein, es ist natürlich wünschenswert, auch dass diese Stimmen zu hören sind. Ich denke, es ist schon einiges passiert in den letzten Jahren im Sinne einer größeren Sichtbarkeit. Ich denke, wir müssen da auch zwei Sachen beachten. Das eine ist, dass diese Organisationen jetzt nicht gemessen werden können an einer Kirche zum Beispiel, die einen großen Apparat hat und eine Öffentlichkeitsabteilung, sondern diese Organisationen sind in der Regel weitgehend von Ehrenamtlichen getragen und das begrenzt einfach die Möglichkeiten. Und das Zweite ist natürlich, es hängt auch damit zusammen, wie sehr jetzt auch politische Verantwortungsträger und Institutionen auch der Gesellschaft ihren Beitrag dazu leisten, mit Personen und Gemeinden in ein Gespräch zu kommen und ihnen so auch mehr Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit zu geben.
Könnte man sagen, die beste Strategie ist wie immer Information, Aufklärung, Erklärung, Begegnung?
Ja, Islamophobie ist oftmals ein sehr einseitiges Verständnis. Das entspricht nicht der vielfältigen Wirklichkeit des Islams und deshalb ist es erstmal auch eine Bildungsaufgabe, das würde ich auch so sehen. Also in der Schule, wo es schon sehr viel auch geleistet wird. Und wenn man jetzt auch auf neue Einrichtungen schaut, wie das Haus der Religionen in Bern oder das Museum der islamischen Zivilisation in La Chaux-de-Fonds oder auch unser Zentrum für Islam und Gesellschaft an der Universität Freiburg, da gibt es ein sehr großes Interesse. Das heißt, viele Menschen haben auch einen Orientierungsbedarf und es ist einfach wichtig, dass es hier Möglichkeiten gibt, dass die Menschen sich informieren und orientieren können.
Wenn man die Debatten vergleicht, aber auch die Sanktionen, also sei es gesellschaftlich, aber auch strafrechtlich gegen Islamophobie oder gegen Antisemitismus, dort fällt auf, dass die Narrenfreiheit beim Islam vergleichsweise sehr viel höher scheint. Denken Sie, man müsste islamophobe Äußerungen, Aktionen einfach härter sanktionieren?
Ja, ich meine, es gibt Diskriminierungsverbote und ich denke, die bieten auch schon ausreichende Instrumente. Ob man jetzt einen speziellen Straftatbestand daraus machen sollte, bedürfte vielleicht auch noch weiterer Diskussion, um genau auch wirklich zu klären, welches Phänomen hier unter Islamophobie zu fassen ist. Und ähnlich wie in Bezug auf die Burka, denke ich, dass jetzt nicht das Strafrecht das erste Mittel sein sollte, sondern dass es erstmal um Aufklärung gehen sollte. Ja, und durchaus auch um einen kritischen öffentlichen Diskurs, in dem einfach eine Debatte geführt wird, in der viele Stimmen präsent und sichtbar sind und in der muslimische Stimmen auch in den Medien, auch in der Öffentlichkeit zunehmend einen zentralen Platz auch einnehmen.
Das sagt Hans-Jörg Schmid. Er ist Direktor des Zentrums für Islam und Gesellschaft an der Universität Fribourg. Morgen Donnerstag spricht er über Strategien gegen Islamophobie an der zweiten internationalen Konferenz über Islamophobie an der Universität Fribourg. Die Konferenz dauert bis Freitag und ist öffentlich. Mehr Infos gibt's auf der Homepage der Universität. Den direkten Link gibt's auch bei uns auf rabe.ch/info.
Rabe Info.
Noch immer gibt es weltweit mehr als 100 unkontaktierte Völker. Das sind Gemeinschaften, die noch nie mit der sogenannten Zivilisation in Berührung gekommen sind oder nur in sehr geringem Maß. In Peru sind solche Gemeinschaften nun in großer Gefahr. Die peruanische Regierung plant einen erst kürzlich gegründeten Nationalpark für die großflächige Erdölsuche freizugeben. Die einzigartige, artenreiche Sierra del Divisor liegt im grünen Amazonasgebiet an der Grenze zu Brasilien. Hier sollen rund 15 unkontaktierte Völker leben. Ein katastrophales Projekt findet die Menschenrechtsorganisation Survival International. Katrin Hess wollte von Valeska Ebeling wissen, was ist denn bis anhin über die unkontaktierten Völker bekannt?
In Peru selbst gibt es circa 15 unkontaktierte Völker, die alle vom Aussterben bedroht sind. Sie leben dort alle im Amazonasregenwald, der aber rapide in Öl- und Gaskonzessionen aufgeteilt wird. Mittlerweile ist es so, dass 75% des peruanischen Amazonasgebietes von Öl- und Gasprojekten betroffen sind. Und das Gebiet, über das wir gerade berichtet haben, das Sierra del Divisor, ist ein Nationalpark. Und dort ist es Teil des unkontaktierten Amazonengrenzlandes. Das heißt, es läuft entlang der Grenze mit Brasilien, wo die größte Zahl an unkontaktierten Völkern weltweit lebt.
Sie haben erwähnt, dass es rund 15 unkontaktierte indigene Völker in Peru gibt. Diese leben in den abgelegensten Regionen des Amazonasregenwaldes. Wie wir wissen, sind unkontaktierte Völker sehr verletzlich gegenüber Kontakt mit Außenstehenden. Da ihr Immunsystem nicht auf eingeschleppte Krankheiten eingestellt ist, können Sie uns etwas darüber sagen, wie diese Menschen dort leben?
Also man weiß natürlich wenig, wenn man mit ihnen nicht in Kontakt ist. Aber regelmäßig findet man Spuren von ihnen, die sie im Wald hinterlassen und dank der, derer man auch ihre Existenz, die schon in Frage gestellt wurde, beweisen kann. Es sind meistens Nomaden, die sich regelmäßig bewegen und durch die Bedrohungen, die von Außenstehenden kommen, ist das noch verschärft. Die sind nämlich auf der Flucht eindeutig. Und vermutlich sind es auch Jäger und Sammler, die zum Überleben auf ihre Umwelt angewiesen sind. Das heißt, sie brauchen die Pflanzen, die Bäume, das Wild, das im Wald lebt.
Die peruanische Regierung plant nun, das Schutzgebiet im Osten des Landes für die Erdölsuche freizugeben. Dafür werden dann unter anderem Tausende von kleinen unterirdischen Explosionen ausgelöst. Was würde denn mit den indigenen Völkern passieren, wenn jetzt plötzlich Ölkonzerne mit ihren schweren Maschinen dort auffahren?
Für indigene Völker ist es ganz schlimm, weil sie zum Überleben, wie ich eben sagte, schon auf ihre Umwelt angewiesen sind. Der Wald ist sozusagen ihr Supermarkt, ihre Apotheke, ihr Haus, ihre Kirche. Wenn das verschwindet, dann ist es für sie ganz schlimm. Arbeiter der Ölkonzerne und die Maschinen, die sie mitbringen, werden natürlich die Tiere wegtreiben und die Umwelt, die Flüsse verschmutzen. Unsere Kollegin, die den Fall bei Survival betreut, hat mit Angehörigen des Manzis-Volkes gesprochen, die auch in der Gegend leben und die ihre Besorgnis mit ihr geteilt haben, unter anderem ihre Sorge um ihre noch unkontaktierten Verwandten. Und sie fragen sich halt, was mit den Fischen und auch den Tieren passieren wird. Tiere trinken das Wasser ist schmutzig, dann übertragen sie das auf die Menschen. Also sie haben da große Sorge natürlich.
Mehr als 70% des Amazonasgebietes in Peru wurde von der Regierung an Ölunternehmen verpachtet. Oft sind das ja Regionen, die von unkontaktierten Völkern bewohnt werden. Die Regierung motiviert sogar Unternehmen aktiv, in Gebieten nach Rohstoffen zu suchen, in denen unkontaktierte Indigene leben. So hat der frühere Präsident Alan Garcia sogar einmal behauptet, dass die unkontaktierten indigenen Völker eine Erfindung von Umweltschützer seien. Was fordert denn Ihre NGO Survival International heute von der peruanischen Regierung?
Survival International fordert die peruanische Regierung dazu auf, jegliche Entwicklungsprojekte, wie sie die nennen, auf dem Land unkontaktierter Völker zu stoppen. Und die Regierung soll die Gebiete auch vor Holzfällern und weiteren Eindringlingen schützen, damit die unkontaktierten Völker da in Frieden und in Ruhe leben können. Unkontaktierte Völker geben immer wieder klare Zeichen, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen. Und das sollte man auch respektieren. Wer möchte schon, dass ihm sein Leben von Außenstehenden diktiert wird? Und da in diesem Fall kann es auch ganz, ganz schlimme Folgen haben. Diese Menschen können einfach sterben, weil sie gegen diese Krankheiten, die die Eindringlinge einschleppen, nicht immun sind. Und kontaktierten Völkern droht eine Katastrophe, wenn ihr Land nicht geschützt wird. Und wir sollten alle für die Rechte unkontaktierter Völker kämpfen. Es wurde bewiesen, dass sie die besten Naturschützer sind, dass sie die beste Barriere gegen die Entwaldung des Amazonasgebietes darstellt. Das ist auch in unserem Interesse, ihre Rechte zu schützen.
Sagt Valeska Ebeling von der Menschenrechtsorganisation Survival International. Mehr Infos über die Lage der unkontaktierten indigenen Bevölkerung im Amazonas finden Sie auf der Webseite survivalinternational.de.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 19. Oktober auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über aktive und wahlfaule Jugendliche. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.